Du sitzt abends endlich auf dem Sofa. Der Tag war voll, es ist endlich still, die Wäsche ist gemacht, die Mails sind beantwortet, alle um dich herum sind scheinbar versorgt und eigentlich könntest du zufrieden sein. Eigentlich. Aber stattdessen meldet sich diese leise, pieksige Stimme in dir, die du vielleicht kennst, die Stimme, die sagt, irgendetwas fehlt doch noch. Du hättest doch noch XYZ machen sollen und jetzt habe ich das noch vergessen, etc., etc. Und irgendwie hast du das Gefühl, heute war doch nicht genug. Wieder so ein Tag, wo ich nicht genug war. Und vielleicht kennst du das auch, dass du ein ehrliches Kompliment bekommst und noch bevor es bei dir so richtig ankommen kann, hast du es schon abgewertet. Ach, ist doch nichts, ist doch nicht so schlimm, ist doch klar, dass ich das mache. Oder du nimmst dir vor, beim nächsten Telefonat mit deiner Mutter ruhig und erwachsen und besonnen zu bleiben. Und nach 3 Minuten merkst du, wie du dich schon wieder rechtfertigst und wie ein kleines Mädchen fühlst, dich vielleicht sogar auch schämst und versuchst, deiner Mutter zu gefallen. Du bist wieder diese Tochter, diese Kleine, diese Angespannte und auf der Hut. Und wenn du dich jetzt in irgendeinem von diesen Momenten wiedererkennst oder ähnliche Situationen kennst, dann ist diese Feinsein-Sofa-Folge für dich. Und ich lade dich ein, hier Platz zu nehmen, neben mir. Und ich bin Tanja vom Feinsein und spreche heute über den Satz, den so viele Frauen kennen, ihn aber vielleicht gar nicht so offen aussprechen können, sondern diesen Satz viel mehr spüren als einen ganz bestimmten Zustand, als ein Grundrauschen, das so mitschwingt, was man vielleicht auch gar nicht so richtig benennen kann. Und dieser Satz ist dieser Satz, ich bin nicht gut genug. Und ich möchte in dieser Podcast-Folge erklären, von wo dieser Satz kommt, wie der entsteht, was aus diesem Satz entsteht, was aus diesem Gedanken, aus diesem Zustand entstehen kann. Und wir werden das nicht oberflächlich behandeln, sondern wir werden richtig tief gehen miteinander. Wir schauen, wie deine Mutter oder deine frühesten Bindungspersonen deine Persönlichkeit geformt haben, bewusst oder unbewusst, und wie du herausfinden kannst und spüren kannst, was wirklich, wirklich dein wahres Wesen ist, was dein Charakter ist und was vielleicht einfach eine Prägung ist, die du mitgenommen hast, eine Geschichte ist, die du gehört hast, die dir gezeigt wurde, die dir vorgespielt wurde und was du eigentlich gar nicht wirklich bist. Und vielleicht ist diese Geschichte eine Geschichte, die du dir immer noch weiter erzählst und wo du glaubst, du seist das oder du seist so, und ich möchte dir zeigen, dass dieser Satz, dieses Gefühl, dieser Zustand von ich bin nicht gut genug oft schon sehr, sehr lange in uns wirkt und mit uns unterwegs ist, länger als du vielleicht denkst. Vielleicht ist dieser Satz schon durch deine Großmutter gewandert, durch deine Mutter gewandert und jetzt sitzt er in dir. Weitervererbt von Generation zu Generation, ohne dass das je eine böse Absicht gewesen wäre. Und ich mag dir zeigen, wie du vielleicht die Letzte in dieser Linie bist, die diesem Satz noch Raum gibt, diesem Zustand noch folgt. Und vielleicht bist du die, die dieses Erbe nicht mehr weitergeben muss und auch ganz bewusst nicht mehr weitergeben will. Und bevor ich jetzt einsteige, ist eine Sache für mich wirklich wichtig, die liegt mir am Herzen, die ich ganz am Anfang sagen möchte, als einen Disclaimer sozusagen. Das hier ist keine Anklage gegen Mütter oder gegen deine Mutter. Es geht heute nicht darum, der Mutter oder anderen Bindungspersonen eine Schuld zuzusprechen. Deine Mutter hatte selbst eine Mutter oder die Bindungspersonen, die dich geprägt haben. Auch sie waren einmal ein kleines Mädchen, ein Baby, das geprägt wurde, das in ein Gegenüber hineingeschaut hat oder nach Bindung gesucht hat in einem Gegenüber und dadurch vieles über sich gelernt hat. Und vielleicht war das richtig, aber vielleicht war das auch nicht wirklich richtig, was es gelernt hat über sich. Es geht heute ganz fest um Verstehen. Denn erst wenn du verstehst, woher diese innere Strenge kommt, vielleicht auch diese Perfektionistin in dir oder diese Kontrolleurin in dir oder diese böse Stimme dir gegenüber, kannst du damit aufhören, das als eine Wahrheit über dich zu halten. Und genau da beginnt in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung, die Veränderung. Ganz grundlegend und ganz fundamental und ganz tief im Innersten. Also, wir gehen ein bisschen durch das Thema Bindung. Ich erzähle dir ein bisschen was über Bindung und wie Bindung entsteht, wie sichere Bindung entsteht. Wir gehen aber auch durch das Thema Familiendynamiken, schneiden ein bisschen auch das Thema Traumadynamiken an oder Bindungstraumadynamiken an. Also, lass uns ganz, 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 ganz vorne beginnen. Wirklich ganz vorne bei einem Baby, das gerade auf die Welt gekommen ist. Und vielleicht stellst du dir gerade mal ein Baby vor, was ganz zart und sanft und fein ist, vielleicht gar noch nicht so viel sehen und wahrnehmen kann. Und ein Baby weiß in dem Sinn noch gar nichts über sich. Es ist ein Wesen, das auf die Welt kommt. Es weiß nicht, ob es liebenswert ist. So etwas gibt es wie nicht für dieses Baby. Es kann das noch nicht im Hirn vertraten oder verstehen. Es weiß auch nicht, ob es richtig ist, so wie es ist. Es weiß nicht mal, dass es ein Ich gibt. Dieses Ich-Empfinden entwickelt sich ja erst dann im Verlauf von diesen ersten drei Lebensjahren. Und deshalb sind diese ersten drei Lebensjahre für uns auch so wichtig und so prägend. Ein Baby hat kein Selbstbild in dem Sinne. Es hat nur eine einzige Quelle, aus der es lernen kann, wer es ist. Und diese Quelle sind die Menschen, die Familie, die Bindungspersonen, in die es hineingeboren wird. Die Reaktionen der Menschen, die sich um dieses Baby kümmern, prägt die eigene Wahrnehmung von diesem eigenen Sein für dieses Baby. Und diese Reaktionen entstehen auch aus Nervensystemen. Das autonome Nervensystem ist ständig in Kontakt, ist ständig in Kommunikation untereinander, wenn wir Menschen begegnen. Und diese Nervensysteme prägen ganz stark unser eigenes Nervensystem. Ich sage das manchmal auch ein bisschen provokativ, weil das beginnt auch schon pränatal, also bevor wir geboren werden. Wenn wir im Bauch der Mama wachsen, dann sind wir umgeben vom Nervensystem der eigenen Mutter. Also ihr Nervensystem wird sozusagen eigentlich zu unserem eigenen Nervensystem prägt unser Nervensystem sehr. Und zu diesen Bindungspersonen, die ein Baby erfährt, ist natürlich die Mutter die prägendste Bindungsperson, weil das Baby in der Mutter wächst, in der Mutter groß wird, durch den Körper der Mutter die Geburt erfährt und oft auch von der Mutter gestillt wird und ganz, ganz nah einfach auch an dieser Mama ist. Ich sage auch, aber ich wähle auch ganz bewusst das Wort Bindungsperson, denn alles, was ich heute erzähle, gilt genauso für Väter, für Großmütter, für Tanten, Onkel, Geschwister, für jeden Menschen, der eines dieser ersten und prägenden Gesichter war, in das ein Kind, ein Baby, ein Neugeborenes geschaut hat. Und weil es aber im Feinsein immer sehr intensiv auch um das Thema Mutter geht, um das Thema Mutterschaft geht, aber auch um das Thema Mutterwunde geht, mag ich einfach über die Mutter sprechen. Wenn du das anders erfahren hast, kannst du die Mutter als einen Platzhalter verwenden. Wenn ein Baby in das Gesicht seiner Mutter schaut, dann sieht es in erster Linie nicht die Mutter, sondern sich selbst. Lass das mal einen Moment auf dich wirken. Das Gesicht, die Stimme, das Nervensystem, die Gefühle unserer Mutter sind der erste Spiegel unseres Lebens. Wenn dieses Gesicht aufleuchtet und sich freut, wenn das Baby dieses Gesicht anschaut, dann ist da Wärme, dann ist da echtes Interesse, dann ist da das Signal, hey, ich sehe dich. Dann lernt dieses Baby tief unter jeder Sprache, ich bin jemand, der Freude auslöst. Ich bin jemand, der gesehen wird. Ich bin jemand, der eine Reaktion auslöst. Ich bin willkommen hier auf dieser Welt, in dieser Familie. Ich bin absolut genug, so wie ich bin. Das sind Menschen, die haben einfach Freude daran, dass sie das Leben mit mir teilen dürfen. Und ich habe Freude daran, mit diesen Menschen das Leben teilen zu dürfen. Wenn dieses Gesicht aber leer ist, wenn es erschöpft ist, wenn es abwesend ist, wenn es angespannt ist, wenn es vielleicht auch sehr traurig ist, dann lernt dieses Baby etwas anderes. Es lernt, irgendetwas stimmt nicht. Irgendwie bin ich gar nicht so richtig da. Und weil das Baby die Welt da draußen nicht erklären kann, noch nicht erfassen kann, bezieht es alles, was es wahrnimmt und spürt, auf sich. Also kommt aus dieser Leere oder aus dieser Abwertung oder aus diesem Widerstand dieses Signal im Innersten von diesem Baby an, irgendetwas stimmt nicht mit mir. Und es gibt ein Experiment, ein sehr berühmtes Experiment, das genau das ganz sichtbar macht. Es heißt es nennt sich Still Face Experiment. Es wurde in den 60er Jahren schon entwickelt, also es ist schon relativ alt, vom Entwicklungspsychologen Ed Tronick. Und ich beschreibe dir ganz kurz, worum es geht, weil man dann körperlich schon fast spürt, wie das einen Impact auf uns hat. Und wie sehr, wie krass wir geprägt sind und wie krass wir in unseren ersten Lebensjahren nach Bindung suchen. Ich sage das sehr gerne. Wir Menschen sind Bindungstierchen. Wir brauchen Bindung und Verbindung und Beziehung, um überhaupt überleben zu können. Als Baby brauchen wir Erwachsene, die uns Nahrung geben, die uns wickeln, die uns halten, die uns helfen, damit unser Körper sich weiterentwickeln kann, weil wir eigentlich viel zu wenig lang in diesem Bauch sind von der Mama, weil wir unterentwickelt in dem Sinn auf die Welt kommen. Wir kommen eigentlich alle als eine Frühgeburt auf die Welt. Wir müssten 3 Jahre in diesem Bauch bleiben können, damit wir reif auf die Welt kommen würden. Aber das funktioniert ja nicht, das geht nicht. Ich finde das so ein wichtiger Aspekt, den ich immer und immer wieder sage, dass diese ersten 3 Lebensjahre so gestaltet werden sollten für Kinder, dass sie genauso sicher und wertvoll sind wie diese Zeit im Bauch der Mama. Also ich komme jetzt zu diesem Experiment. In diesem Experiment sitzt eine Mutter ihrem Baby gegenüber und beide spielen miteinander. Das Baby zeigt vielleicht auf etwas, die Mutter schaut hin, das Baby quietscht, die Mutter lacht mit dem Baby mit. Es ist so ein ständiges Hin und Her, ein Ping-Pong aus Blicken, aus Lauten, aus Lächeln, aus Kommunikation und Interaktion. Es ist gelebte Beziehung. Also die beiden spiegeln sich gegenseitig. Das Baby führt und die Mutter antwortet. Und man kann sehen in diesen Aufnahmen dann, dass dieses Baby, dieses Kind regelrecht aufblüht, weil es durch diese Beziehung der Mutter zum Baby überhaupt sich selbst erfahren kann. Und dann bekommt die Mutter eine Anweisung, und zwar die Anweisung, dass sie ihr Gesicht einfrieren soll. Dass sie einfach nur neutral schauen soll, nicht böse, nicht traurig, einfach neutral, so wie eine Puppe, für ein paar Minuten. Und was dann passiert, ist teilweise wirklich auch schwierig auszuhalten. Also falls du das mal googeln willst und anschauen willst, dann fühl auch ganz gut in dich hinein, wie viel du schauen magst oder eben nicht schauen kannst, magst. Weil das Baby merkt sofort, dass etwas anders ist. Und dann beginnt es zu arbeiten. Es beginnt Kontakt herzustellen zur Mutter. Es beginnt vielleicht zu quietschen, es beginnt auf Dinge zu zeigen, die vorher funktioniert haben. Vielleicht nimmt es das Spielzeug und möchte es der Mutter in die Hand hineindrücken. Es probiert sein ganzes Repertoire durch, um dieses Gesicht wiederzuholen, um diese Beziehung wiederzuholen. Es gibt alles, um in Beziehung, um in Verbindung zu sein. Und wenn nichts davon funktioniert, dann bricht das Baby sozusagen zusammen. Das Nervensystem kommt in so einen großen Stress, weil die Bindung abbricht, dass es in einen Shutdown fällt. Es wendet sich ab. Oder es beginnt zu weinen. Manche Babys verlieren regelrecht die Körperspannung und sacken in sich zusammen. Nach wenigen Minuten. Also wenige Minuten, ein eingefrorenes Gesicht reicht, um ein Baby aus der Mitte zu werfen. Und ich sage jetzt etwas Provokantes. Wenige Minuten vor dem Handy reichen auch, um ein Baby aus seiner Mitte zu werfen, wenn das Baby eigentlich etwas bräuchte von der Mama oder vom Papa. Weil eigentlich sollte immer das Menschliche, der Mensch im Vordergrund sein und das Wichtigste sein für diese Beziehung, für diese Bindung. Und dieses Experiment erklärt auch auf so eine gute Art und Weise, wie das Nervensystem, das Bindungssystem in uns miteinander verwoben ist, dass diese beiden sich bedingen, diese beiden Systeme. In der Feinsein-Coach-Ausbildung lernen wir beides separat kennen und neben ganz vielen anderem, aber es ist sehr fundamental auch für uns, das zu verstehen, diese Funktionsweisen für sich zu verstehen, wie das Nervensystem funktioniert, wie sich ein Nervensystem anfühlt oder zeigt, das sicher ist und wie sich eines zeigt, was dysreguliert ist, und auch im Bindungssystem zu wissen, wie fühlt sich eine sichere Bindung an, wie zeigt sich eine sichere Bindung, wie zeigen sich die anderen dysregulierten Bindungssysteme. Super, super spannend, diese Thematik zu kennen und analysieren zu können und auch einordnen zu können für sich selbst, weil es kann sehr gut sein, dass du auf eine ganz bestimmte Art und Weise geprägt wurdest als Kleinkind, als Baby, als Kind. Und das sind ja Dinge, die man nicht in Worte fassen kann, sondern die erlebt man. Und die erlebt man vielleicht im Laufe des Lebens immer, immer, immer wieder, sodass man vielleicht auch immer wieder in Beziehungen hineingleitet, hineinkommt, die nicht wirklich sicher sind, und man weiß gar nicht so genau, wie kann ich dieses Muster durchbrechen. Also, jetzt stell dir einfach mal vor, dieses eingefrorene Gesicht in diesem kurzen Experiment ist kein Experiment von 2 Minuten, sondern es ist ein Alltag für ein Kind. Über Wochen, über Monate, über Jahre, weil vielleicht die Mutter erschöpft war, weil die Mutter vielleicht emotional nicht wirklich verfügbar war, weil sie überfordert war, weil sie depressiv war, weil sie selbst nie gelernt hat, in Kontakt zu treten mit anderen Menschen, ein Baby anzustrahlen, weil vielleicht sie selbst nie von jemandem angestrahlt worden ist oder selbst nie dieses Gefühl hatte, hey, du bist so wertvoll und du bist genau so, wie du bist, einfach richtig, und ich gehe so gerne mit dir einfach durch dieses Leben und möchte mit dir erfahren, wer du denn wirklich bist. Und das erklärt so klar, dass das, was wir als Kinder über uns hören, über uns gespiegelt bekommen, sich verinnerlicht. Es wird nicht zu einer Meinung über uns, das geht tiefer. Es wird zu unserer eigenen Realität. Und das ist ein riesiger Unterschied. Ein Kind, das immer hört und spürt und wahrnimmt, du bist ein tolles Kind, es ist so schön mit dir, das fühlt sich anerkannt, es fühlt sich gesehen, es fühlt sich gelobt. Es ist in seinem Erleben liebenswert. Das wird dieser Normalzustand, so ein Zuhausegefühl im eigenen Körper. Und ein Kind, das immer wieder hört und spürt, du bist schwierig, du bist zu laut, du bist zu viel, wegen dir bin ich müde, wegen dir bin ich angespannt. Das bildet sich darüber nicht nur eine Meinung, es wird zu diesem Selbstgefühl. Zu dem, was sich später für immer wie ich anfühlt. Und das ist dann dieses, ich bin zu viel. Und ganz viele Menschen haben dieses Gefühl, ich bin zu viel. Ich höre das ganz oft, wenn ich in Begleitungen mit Klienten unterwegs bin. Dieses Entschuldigen für, oh sorry, ich habe jetzt so viel Raum eingenommen. Oh bitte entschuldige, jetzt habe ich dich mit meiner Geschichte gelangweilt oder was auch immer. Das ist aus diesem Erleben von, ich bin zu viel. Und ein Kind denkt nicht, ah, meine Mama ist überfordert oder ah, meine Mama ist gerade gestresst oder ah, meine Mama ist depressiv. Das kann ein Kind gar nicht denken, es kann ein Kind gar nicht erfassen. Ein Kind denkt und erlebt, ich bin falsch, weil aus meiner Existenz resultiert, dass es meiner Mutter nicht gut geht oder meinem Vater. Kinder zweifeln nie an ihren Eltern, sie zweifeln immer an sich selbst. Und das ist ihr Überlebensprogramm. Die Eltern müssen gut und richtig sein, denn von ihnen hängt dieses nackte Überleben ab. Und das ist, finde ich, hochdramatisch. Es ist unsere Natur, ja, aber gleichzeitig ist es hochdramatisch, wenn wir groß werden in toxischen Familiensystemen, wenn wir groß werden mit Eltern, die vielleicht auch ganz viele Grenzen überschreiten, die uns traumatisieren, die Missbrauch an uns ausüben. Auch dann müssen die Eltern immer noch gut und richtig sein. Deshalb ist es auch so schwer für uns, später im Erwachsenenalter einzugestehen, dass da Fehler passiert sind und dass wir nicht falsch waren, sondern dass wir in einer Umgebung groß wurden, die einfach nicht gesund war für uns und nicht förderlich war für unser Wachstum und dafür, dass wir einfach so groß werden können, damit wir unser Potenzial, unsere Essenz entfalten können. Also das Kind übernimmt eigentlich die Verantwortung für alles, was schwierig ist. Wenn Mama nicht strahlt, liegt es an mir. Wenn Mama traurig ist, habe ich etwas falsch gemacht. Wenn ich mich mehr anstrenge, dann werden sie mich sehen. Und aus diesem, wenn ich mich nur genug anstrenge, wenn ich nur richtig bin, kann 40 Jahre später eine Frau resultieren, die ganz viel leistet in ihrem Leben und alles richtig macht und alles perfekt macht und alles korrekt macht, aber irgendwie doch nie wirklich ankommt. Und jetzt fragst du dich vielleicht, okay, aber wie wird jetzt aus diesen Momenten in dieser ganz, ganz frühen Zeit meine Persönlichkeit? Ich kann mich ja auch gar nicht an meine ersten Lebensjahre erinnern. Ich weiß ja auch gar nicht, was wirklich passiert ist. Vielleicht sind deine Eltern auch schon tot oder sie erzählen gar nicht viel daraus. Und genau das ist der Punkt. Du kannst dich nicht daran erinnern aktiv, aber dein System hat alles in dir gespeichert. Nicht als Bilder, sondern als Grundannahmen. Und es sind innere Arbeitsmodelle, die sich daraus entwickeln. Das sind unbewusste Landkarten, die das Kind aus diesen Tausenden von Spiegelmomenten zeichnet. Und diese Landkarten, die haben drei große Fragen in sich. Also die erste Frage, bin ich es wert, dass man sich mir zuwendet? Einfach so, ohne dass ich irgendetwas dafür tun muss, ohne dass ich irgendetwas leisten muss. Die zweite Frage ist, kann ich mich auf andere Menschen verlassen, wenn ich sie brauche? Und drittens, was muss ich tun, damit ich gehalten werde? Und diese Fragen oder die Antworten auf diese Fragen stellt sich ein Kind nicht bewusst. Es lebt sie. Es lebt sie und es versucht immer wieder die Antwort zu finden. Die Antwort muss natürlich Beziehung sein, Sicherheit sein. Und sie laufen als ein Hintergrundprogramm das ganze Leben lang. Und je nachdem, ob diese Antworten da waren oder ausgefallen sind, entstehen die Muster, die du heute vielleicht auch sehr gut noch kennst in dir, diese Sehnsucht nach, nach Zuwendung, diese Sehnsucht danach, dass da endlich mal jemand ist, auf dem du dich verlassen kannst oder dass du dich auf dich selbst verlassen kannst oder dass du diesen Halt spürst, dieses Vertrauen spürst. Und wenn da das Kind ist, das gelernt hat, Zuwendung gibt es nur, wenn ich brav bin, wenn ich helfe, wenn ich pflegeleicht bin und wenn ich keine Umstände mache, dann wird dieses Kind mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit zu einer Erwachsenen, die allen gefallen will, die nie Nein sagt und die Liebe mit Leistung verwechselt. Und wenn das weitergeht, dann hat man vielleicht innerlich in sich diese Überzeugung, wenn ich aufhöre zu geben, wenn ich aufhöre, dienlich zu sein für andere, dann hört man auf, mich zu lieben und mich wertzuschätzen, mich zu sehen. Und da drin liegt dieser tiefe, tiefe Schmerz. Und wenn da ein Kind ist, das gelernt hat, dass die eigenen Gefühle zu viel sind, was gelernt hat, hey, wenn ich weine, wird es schlimmer. Oder wenn ich wütend bin, wird es noch schlimmer. Dann reguliere ich mich lieber selbst. Dieses Kind wird oft zu einem Erwachsenen, die so als unkompliziert gilt, die immer stark ist und die nie um Hilfe bittet, die alles alleine tut. Und bei zu viel Nähe geht man dann innerlich auf Abstand, ohne genau zu wissen, warum. Und gleichzeitig ist da aber diese Sehnsucht nach Beziehung, nach Verbindung. Also man ist so wie ein Gummiband. Man geht hin zur Beziehung, man merkt, oh Scheiße, es ist zu viel, nee, ich kann das nicht halten. Und dann schlägt man wieder zurück und verwirrt das Gegenüber völlig. Also man ist in sehr unsicheren Bindungsstilen dann unterwegs. Und das Kind, das mal erlebt hat, ja, mal ist die Mama da, mal ist sie wieder weg, ich weiß nie, woran ich bin. Dieses Kind wird häufig zu einer Erwachsenen, die in Beziehungen klammert, die jede kleine Verstimmung überinterpretiert und die ständig Bestätigung braucht, dass alles noch okay ist. Und vielleicht erkennst du dich darin irgendwo wieder, vielleicht auch in mehreren. Es ist völlig normal, diese Muster, die mischen sich, die können miteinander total verwoben sein. Und es gibt noch etwas anderes, ein zweiter Mechanismus neben der Spiegelung, der sehr stark in uns wirkt und der eigentlich ganz einfach ist und der aber sehr oft übersehen wird. Die Art, die, wie mit uns gesprochen wurde, wird zu der Art, wie wir mit uns selbst sprechen. Also so, wie man mit dir umgegangen ist, so wie man mit dir gesprochen hat, so entwickelt sich diese Stimme im Kopf, die mit dir spricht. Deine innere Stimme, die dich vielleicht kritisiert, die dich antreibt, die dich klein macht, die dich vielleicht auch ignoriert, die ist nämlich fast nie deine wahre innere Stimme. Es ist eine verinnerlichte Stimme, die du im Außen gehört hast. Oft mit wortwörtlichen Übernahmen. Beobachte das mal. Vielleicht mit stell dich nicht so an. Was sollen denn die anderen denken? Aus dir wird nie etwas. Sei doch nicht so empfindlich. Ja, jetzt musst du schon wieder heulen, etc., etc., etc. Und vielleicht magst du die, mit dir ein Experiment machen und für ein paar Tage aufschreiben, wie du innerlich mit dir kommunizierst. Und dann lies diese Sätze mal und dann überlege dir mal, wenn deine beste Freundin mit dir so sprechen würde, ob die dann immer noch deine beste Freundin wäre. Und dann frag dich mal, wessen Tonfall ist das eigentlich, den du da hörst? Und bei vielen Menschen ist die Antwort ziemlich unbequem. Und es ist okay. Weil dort, wo es unbequem ist, dort, wo der Widerstand ist, dort, wo wir uns fragen, hey, was soll ich jetzt damit und wie kann ich das denn ändern? Das ist vielleicht jetzt bei dir auch gerade präsent im Kopf. Dort beginnt die Veränderung. Das Kind, das all diese Erfahrungen gemacht hat, hat vielleicht irgendwann die Schlussfolgerung gezogen, dass es nicht gut genug ist für diese Welt. Und dieser Gedanke ist vielleicht eine Persönlichkeit geworden oder eine Tatsache oder ein so bin ich halt. Oder eben vielleicht konntest du das gar noch nie wirklich greifen, sondern es ist so wie ein Grundrauschen geworden. Weißt du, ich finde, es wird so viel über Fülle gesprochen und Manifestation und Affirmationen und manifestiere dir dein Traumleben. Ja, es ist alles ganz fein und toll. Aber wenn dieses Grundrauschen da ist von ich bin nicht gut genug, funktionieren all diese Dinge nicht. Wir müssen zuerst an dieses Fundament herankommen und das ändern können, das switchen können, eine neue Erfahrung machen, eine körperliche Erfahrung machen. Du kannst das nicht über den Verstand regeln. Es geht nicht, weil du hast es körperlich erfahren. Es war dein Erleben und du erlebst es immer noch in deinem Tun. Deshalb greifen diese Dinge einfach viel zu wenig. Wir müssen vom Innersten, Tiefsten, Bottom-up arbeiten und das Somatische mitnehmen, damit sich das verändern kann. Das ist sehr, sehr, sehr individuell. Und finde heraus, was so deine Prägung ist, was deine Sätze sind, wie du über dich selbst redest. Manchmal sind es auch Dinge, die du als Tugend abtust. Ja, weißt du, ich bin halt unkompliziert. Oder ja, ich weiß, ich bin perfektionistisch. Oder man sagt, man macht sich bewusster und sagt, ja, weißt du, ich bin halt nicht so selbstbewusst oder ich kann nicht Nein sagen. Ich bin halt niemand, der sich in den Vordergrund stellt. Ich bin halt so bescheiden. Ich weiß noch, dass mir das mal jemand gesagt hat, dass ich so bescheiden bin. Und ich habe aber so eine Scham empfunden, als der mir das gesagt hat. Und ich habe gemerkt, da stimmt was nicht, weil ich kann gar nicht stolz sein auf meine Bescheidenheit. Also, das alles ist nicht deine Persönlichkeit und doch lebst du es als deine Persönlichkeit. Und das zu differenzieren macht den großen Unterschied, weil es ist eine Geschichte, die dir jemand über dich erzählt hat, als du zu klein warst, um das überhaupt zu überprüfen. Und die du dir jeden Tag selbst immer wieder weiter erzählst. So lange, bis sie sich wie die Wahrheit anfühlt. Und ich glaube, es ist auch der Punkt, weshalb uns teilweise unsere Eltern so triggern, weil sie uns diese Geschichte immer noch erzählen. Und weil wir vielleicht merken, ganz unbewusst, dass diese Geschichte eine Lüge ist und wir uns aus dieser Geschichte herausbewegen wollen, herauswachsen wollen. Weil ich glaube, das Leben will in seinen Grundfesten nicht, dass wir die Geschichte der anderen leben oder die Prägung der anderen übernehmen und leben, sondern dass wir unser wahres Wesen finden und es leben. Der Unterschied zwischen einer Tatsache und einer Geschichte ist riesig. Eine Tatsache musst du hinnehmen. Eine Geschichte kannst du dir anschauen und dich fragen, wer sie geschrieben hat. Und ob sie für dich wahr ist, ob sie sich für dich stimmig anfühlt und du kannst sie dir Stück für Stück neu erzählen. Ja. Gut, also ich fasse langsam zusammen. Mutter, sehr, sehr, sehr prägend, was unser Selbsterleben angeht, wie wir uns selbst erfahren, aber du bist auch geprägt von deinem Vater, von deinen Geschwistern, von Lehrern, von Mitschülern, von der Kultur, in der du groß wirst. Und es braucht nie eine perfekte Mutter. Das möchte ich auch sagen. Vielleicht bist du ja auch selbst Mama und merkst, wow, scheiße, ich glaube, ich habe auch viele Geschichten meinen Kindern erzählt, weil sie mich selbst vielleicht getriggert haben oder meine Geschichte angetriggert haben. Du brauchst keine perfekte Mutter zu sein. Du darfst einfach eine ausreichend gute Mutter sein. Eine Mutter, die oft genug da ist, oft genug spiegelt, oft genug repariert, wenn etwas schief ging. Du darfst daneben liegen, vielleicht 1000 Mal, und es braucht es auch, um daneben zu liegen. Ich erfahre das auch bei meinen Kindern, liege ich auch immer mal wieder daneben. Ich mache immer wieder Fehler. Meine Kinder erfahren sich ja auch in diesem Leben, sie machen auch Fehler. Und diese Fehler dürfen sein. Aber wir verurteilen uns nicht für diese Fehler, sondern wir versuchen immer wieder uns zu finden, miteinander. Kinder brechen nicht an schlechten Tagen. Es geht um dieses Grundklima, nicht um einzelne Momente. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Weil ich glaube, auch nur so können wir den Kindern Resilienz mitgeben, weil sonst haben sie auch das Gefühl, wo scheiße, ich habe einmal verkackt, jetzt ist alles am Arsch. Das wollen wir nicht. Wie gesagt, diese Folge ist keine Anklage. Und es ist sie ist eine Einladung, um zu verstehen. Deine Mutter hat sich ja diesen Satz, du bist nicht gut genug, nicht ausgedacht. Sie hat ihn geerbt und sie hat ihn weitergegeben. Deine Mutter war auch mal ein Baby, sie hat auch in ein Gesicht geschaut und dort gelernt, wer sie ist. Und deine Mutter wurde in eine ganz bestimmte Zeit hineingeboren. Und deine Großmutter auch und deine Ur-Urgroßmutter auch. Was waren das für Zeiten? Vielleicht war es eine Kriegszeit oder eine Nachkriegszeit. Da war Armut oder diese ständige Angst davor, alles zu verlieren. Oder da waren vielleicht Sätze von Kinder haben zu funktionieren. Oder ein Indianer kennt keinen Schmerz. Und ich weiß, dass meine Mutter eine intensive, heftige Geschichte hatte. Und ich weiß, dass auch ihre Mutter eine heftige, intensive Geschichte hatte. Und ihr System lief im Überlebensmodus. Und ein Kind, das bei einer Mutter aufwächst, die im Überlebensmodus ist, zieht denselben Schluss, den wir vorher gelernt haben. Ich bin nicht gut genug. Sonst würde sie mich doch sehen. Aber die Mutter selbst fühlt sich nicht gesehen. Und jetzt kommt der entscheidende Mechanismus, weil der ist der Dreh- und der Angelpunkt für genau diese Thematik. Was einer Mutter oder einem Vater in seiner Prägung, in ihrer Prägung nicht bewusst ist, gibt man unbewusst weiter. Nicht, weil man das will, sondern weil man gar nicht anders kann. Also alles, was unbewusst ist, geben wir weiter. Du kannst keinem Kind das Grundgefühl von du bist gut genug schenken, wenn du das selbst in deinem eigenen Körper nicht spürst und nicht erlebst, auch wenn du das dir so sehr wünschst und es so gerne machst, dann gehst du wieder in eine Überkompensation oder in eine Überlebensstrategie, damit du diesen Schmerz nicht anschauen musst. Du kannst die richtigen Worte sagen, du kannst sie lernen, du kannst Bücher darüber lesen. Du kannst dir sogar vornehmen, alles anders zu machen als deine eigene Mutter, aber die Anspannung, die Strenge, der prüfende Blick, das schnelle Genervtsein, wenn das Kind zu viel ist, das sickert durch. Durch 1000 Mikromomente am Tag. Und das ist keine böse Absicht. Und es ist aber so wichtig, dass uns das bewusst ist. Ich glaube, wir kommen wirklich nicht drum herum, unseren eigenen Schmerz anzuschauen. Und ich weiß, es klingt so krass. Und es klingt auch so krass, diese Mutterwunde anschauen zu müssen. Und ich weiß, niemand hat Bock darauf. Ganz ehrlich, niemand will doch das. Deshalb ist es auch noch so ein Tabuthema. Aber, und da sehe ich auch meine Aufgabe drin, wir dürfen die Angst davor abbauen, weil es ist gar nicht so etwas Großes, wie man immer denkt. Und es ist gar nicht so was Schlimmes, wie man immer denkt. Aber weil wir doch als Baby so fundamental darauf angewiesen waren, dass diese Beziehung da ist, haben wir noch in unseren Knochen das Gefühl, es ginge um Leben und Tod. Aber heute bist du erwachsen und heute kannst du für dieses Baby gut sorgen und heute kannst du dich mitnehmen und selbst bemuttern und auch die Verantwortung deiner Mutter wieder zurückgeben. Ja. Wie eine Mutter über ihre eigene Kindheit spricht, ob geordnet und verarbeitet oder ungeordnet und unverarbeitet, sagt erstaunlich zuverlässig voraus, welches Bindungsmuster ihr eigenes Kind entwickeln wird. Nicht die perfekte Kindheit der Mutter schützt das Kind, sondern ihre verarbeitete Kindheit schützt es. Das heißt, der Satz, ich bin nicht gut genug, ist vielleicht viel, viel, viel älter als du selbst. Er ist vielleicht durch deine Urgroßmutter, durch deine Großmutter gewandert, durch deine Mutter gewandert und jetzt sitzt er in dir. Und niemand in dieser Kette war böse oder falsch. Alle haben weitergegeben, was sie selbst bekommen haben. Man nennt es transgenerationales Trauma. Aber jetzt kommt der wichtigste Satz, den ich dir heute sagen will. Dieser Kreislauf endet bei der Person, die hinschaut. Nicht bei der Person, die perfekt ist und alles richtig macht. Es endet dort, bei der Person, die hinschaut. Und wenn dir deine Prägung bewusst wird, wenn die Wunde angeschaut werden darf, und ich weiß, es ist manchmal ein riesiger Weg dorthin, wenn diese Wunde in Ruhe, mit Mitgefühl, ohne Schuldzuweisung angeschaut werden darf, dann muss sie nicht mehr weitergereicht werden. Nicht an deine Kinder, falls du welche hast, und auch nicht mehr jeden Tag an dich selbst. Denn du darfst nicht vergessen, die Beziehung zu dir ist auch eine Beziehung. Und es ist eigentlich die wichtigste Beziehung, die du hast. Es ist die einzige Beziehung, wo du mit jemandem 24/7 unterwegs bist. Das bist du. Und falls du selbst Mutter bist und gerade denkst, oh nein, was habe ich schon alles weitergegeben? What the fuck? Atme einfach mal tief durch, bitte. dieses Bewusstwerden wirkt auch rückwirkend und kann so vieles lösen in Familiensystemen. Es ist nie zu spät, mit deinen Kindern anders in Kontakt zu treten. Egal, ob sie 3 sind oder 33. Und auch für dich gilt ausreichend gut, nicht fehlerfrei, nicht perfekt. Ein Kind braucht keine perfekte Mutter, es braucht eine echte, die reparieren kann, die einstehen kann, wenn etwas schief geht. Ja, und jetzt lass uns den Kreis schließen, zurückkommen in dein heutiges Leben. Woran erkennst du nun, dass dieser erlebte Satz in dir noch arbeitet? Ich sage dir ein paar Erkennungszeichen. Du kannst geben, ganz, ganz, ganz viel, aber nicht nehmen. Komplimente, Hilfe, Zuwendung prallt irgendwie an dir ab, macht dich verlegen, beschämt dich vielleicht auch ein Stück weit. Geben fühlt sich viel sicherer an als nehmen. Nehmen fühlt sich sehr, sehr gefährlich an. Man hat ständig das Gefühl, man ist zu viel und hat zu viel Raum eingenommen. Und egal wie viel du leistest, das Gefühl, jetzt ist gut, jetzt ist genug, stellt sich irgendwie nie ein. Dieses Entspannen kann nie kommen. Du kommst nie in Frieden mit dir. Die Messlatte wandert immer weiter hoch mit der Leistung. Also du leistest mehr, die Messlatte geht höher. Du leistest wieder mehr, sie geht wieder höher. Wie so der Esel mit der Karotte vor der Nase. Du kennst es. Und jedes Ziel wird sofort entwertet. Du kannst nicht stolz darauf sein. Du setzt gleich wieder das Nächste. Du spürst vielleicht die Bedürfnisse aller anderen sofort. Dein Mann, deine Kinder, deine Kollegin, alle sind in deinem Radar. Aber wenn dich jemand fragt, was brauchst denn du, dann ist da Leere. Kannst du nicht sagen. Ganz extrem vielleicht auch in der Nähe deiner Mutter oder schon beim Gedanken an ihren Anruf fällst du in alte Rollen zurück. Die Brave, die Rebellin, die Vermittlerin, die Unsichtbare, du bist 40 und fühlst dich neben ihr noch wie 8. Beziehungen fühlst du dich zu Menschen hingezogen, bei denen du dir Liebe immer erarbeiten musst irgendwie. Menschen, die einfach nur da sind und dich genug finden und dich einfach nur liebenswert finden und dich lieben, wie du bist, die findest du eigentlich langweilig, weil da gibt's ja nichts zu tun. Das Vertraute fühlt sich viel mehr wie Anziehung an, auch wenn dieses Vertraute wehtut und toxisch ist und du das eigentlich genau weißt. Aber das Vertraute ist sicher. Und wenn du selbst Mutter bist, hörst du vielleicht Sätze aus deinem eigenen Mund gleiten, die du nie sagen wolltest. Den Tonfall deiner Mutter und du erschrickst. Und das ist nicht dein Fehler, aber es ist diese Vererbungskette, diese Prägung, die einfach wirkt. Ja. Und was ich jetzt aber sagen möchte, und das ist für mich das Wichtigste aus dieser Folge heraus, für mich ist immer ganz wichtig, dass die Dinge bewusst werden, dass man das erkennen kann, dass man das einordnen und einsortieren kann. Das läuft ganz vieles über Top-Down, über den Verstand. Aber das Aufarbeiten läuft immer über den Körper, somatisch. Prägung ist nicht Schicksal. Und die Bindungsforschung gibt dafür einen schönen Begriff, der nennt sich erarbeitete Sicherheit. Das bedeutet, Menschen, die eine schwierige Bindung als Kinder erlebt haben, keine sichere Bindung hatten, die können sich selbst als Erwachsenen eine sichere Bindung aufbauen. Und Nicht indem man die Vergangenheit löscht oder sie wegdrängt oder sie vergisst, sondern indem, dass man die eigene Geschichte verstehen kann, einsortieren kann, aufgliedern kann, verstehen kann, dass man keine Schuld trägt. Und indem wir neue Erfahrungen machen, Erfahrungen mit uns selbst, Erfahrungen in Beziehungen. Wir müssen unsere Geschichte verstehen, wir müssen sie fühlen dürfen und erst dann können wir ihr eine neue Bedeutung geben. Das ist so wichtig. Es gibt da keinen Quickfix. Das gibt es nicht. Ja, genau. Also, lass uns kurz zusammenfassen. Es ist jetzt länger geworden, als ich gedacht habe, aber es ist für mich wirklich ein wichtiges Thema. Es ist ein grundlegendes Thema. Es ist Feinsein lebt von diesem Thema. Erstens, das Gesicht deiner Mutter war dein erster Spiegel. Dort hast du gelernt, wer du bist. Lange bevor du sprechen konntest, lange bevor du das bewusst einordnen konntest. Was du dort gehört und gespürt hast, wurde nicht deine Meinung über dich, es wurde deine Realität über dich. Zweitens, aus tausenden Spiegelmomenten wurde eine innere Landkarte und eine innere Stimme. Und das fühlt sich heute wie deine Persönlichkeit an, aber vieles davon ist eine Geschichte. Eine Geschichte, die du weitererzählst und die du vielleicht schon lange nicht mehr bist. Und Geschichten kann man neu erzählen. Drittens, der Satz, ich bin nicht gut genug, hat deine Mutter höchstwahrscheinlich selbst schon gehört, geerbt, erlebt, gelebt. Und was nicht bewusst war, hat sie unbewusst weitergegeben. So wie ihre Mutter vor ihr. Und das vierte und das allerwichtigste, der Kreislauf endet bei dir, wenn du hinschaust. Nicht, wenn du perfekt bist. Wenn du hinschaust und wenn du integrierst. Hey, und wenn dir jetzt beim Zuhören klar geworden ist, dass dieser Satz auch durch dein System, durch deine Familie gewandert ist. Und wenn du das in der Tiefe verstehen willst und für dich anschauen möchtest, ohne deine Mutter anzugreifen, ohne jetzt die Büchse der Pandora zu öffnen, dann lade ich dich von Herzen ein, meinen Mutterwunden-Workshop kennenzulernen. Er findet online live statt am 27. August. Falls du diese Folge jetzt danach hörst oder schaust, kannst du diesen Workshop immer noch für dich reinziehen und buchen als Aufzeichnung. Wir machen das in einer geschützten Gruppe. Wir schauen dieses Thema ganz behutsam, traumasensibel an, in deinem Tempo. Du musst nichts teilen, was du nicht teilen willst. Man sieht nur mich, also es ist absolut anonym für dich. Und wie gesagt, du bekommst danach eine Aufzeichnung, es kommt alles in einen Kursbereich. Wir stellen dir ein Workbook zusammen. Du kannst diesen Workshop so oft anschauen, wie du das willst. Und wir sind auch, unser Team ist hier für Fragen und für einen Reflexionscall danach. Also ich werde diesen Workshop hier verlinken. Kannst du das mal anschauen, ob das für dich passt, dass etwas ist, wenn du da tiefer reingehen magst. Und wenn du sonst Fragen hast, dann freue ich mich über einen Kommentar hier unter dieser Podcast-Episode und ich wünsche dir eine ganz, ganz gute, feine Zeit. Danke für deine Zeit, fürs Zuschauen, für dein Platz nehmen hier beim feinen Sofa und vielleicht magst du diese Folge hier auch jemandem Wertvollen weiterteilen oder liken oder fein sein, abonnieren, das hilft mir immer sehr, mehr Reichweite zu haben, fein sein, mehr in die Welt hinauszutragen, weil wir doch schon eine relativ wichtige Mission haben hier. Danke vielmals für deinen Support und bis bald. Tschüss!